Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns ruhig machst, dass du uns unser Herzen, unseren Verstand aufmachst, dass wir auf dich hören können. Ich bitte dich, dass ich schweige und du redest. Amen. Ja, Sarah, war ja interessante Sache mit den Lebensmitteln einzukaufen. Ich hätte alle wahrscheinlich daneben gelegt. So ist das mit Kosten abschätzen. Aber es ist schon mal ganz gut, wenn man Kosten abschätzen kann, wenn man einkaufen will, weil heute ist das mit der Karte nicht mehr so wichtig. Früher hat man aber das Geld mitnehmen müssen. Und da war es halt blöd, wenn man abgeschätzt hat und hat 50 Euro mit und hatte für 63 eingekauft. Dann gab das früher, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ab und zu an der Kasse mal so, da gab es mal Leute, die haben gesagt, ich lege es mal wieder nebenhin. Heute mit den Karten ist das kein Thema, da kann man über das Limit gehen, da kann man alles machen. Von daher ist das nicht mehr ganz so. Aber das ist nicht unser Thema heute, das ist vielleicht nur eine Hinführung, hat mir sehr gut gefallen. Möchte auch der Musik ganz herzlich dienen, dass ihr heute danken, dass ihr heute Morgen so kurzfristig eingesprungen seid. Hat mich sehr gefreut, dass das einfach in unserer Gemeinde geht und man sagt, machst du mit und da ist jemand da. Vielen Dank dafür. Dann möchte ich doch zwei begrüßen da hinten, die jetzt unter sich gucken. Die haben die weiteste Anreise, obwohl es heute glatt war, aus Aibach. Herbert und Regina, herzlich willkommen bei uns. Schön, dass ihr da seid. Ja, Kosten. Ich habe was ganz Verrücktes in der Vorbereitung gesehen. Ich dachte, machst du es mal oder machst du es nicht, aber ich mach's mal. Mal gucken, wie gut ihr da beim Schätzen seid. Wir Menschen bestehen ja so aus Haut, Knochen und allem möglichen Dingen. Da lassen wir mal den Geist weg. Was glaubt ihr denn, wie hoch so ein Materialwert von so einem Mensch ist? Da gibt es wirklich Untersuchungen, die haben das berechnet.
4,19 Euro.
Der Thorsten dahin, der macht mit dem Daumen noch nach unten. Also, will das nicht zu lange strapazieren. Ist eine interessante Frage, wenn wir uns mit einer Ware vergleichen würden, wie ein Auto oder wie ein Stück Brot, haben wir anscheinend, das ist eine ungeschützte Aussage, ich kann die nicht bestätigen, ich habe es nur gelesen, sah wissenschaftlich aus, von etwa 1500 Euro. Das ist nur das Material, was wir so haben in unserem Körper. Und da muss man wissen, das Teuerste daran, mal gespannt, ob er darauf kommt, was ist das Teuerste an uns? Nee, es geht um Stoff. Und zwar ist Kohlenstoff, das ist das Teuerste an uns. Das Teuerste daran sind die 20% Kohlenstoff. Da musst du für 15 Kilo schon mal fast einen Tausender hinlegen. Also da kommt scheinbar der Preis her. Ich bin heilfroh und Gott sei Dank, dass wir danach nicht bemessen werden. Dass wir nicht nach 1500 Euro bemessen werden. Die gute Nachricht ganz zu Beginn schon, für alle, die jetzt schon vielleicht ein bisschen weggetaucht sind, in Gottes Augen bist du unbezahlbar. Da gibt es überhaupt kein Preisschild für in Zahlen. In Gottes Augen sind wir unbezahlbar. Und hast du dich eigentlich schon mal gefragt, warum wir in Gottes Augen unbezahlbar sind? Also er ist jemand, der nach uns sucht und einen Preis aufruft, den man auf kein Preisschild draufschreiben kann. Warum ist das denn so? Habt ihr eine Idee? Klar, weil er uns liebt, weil er uns unvorstellbar liebt, weil er uns als Menschen geschaffen hat zu seinem Ebenbild. Wenn man mir so ganz genau weiß, wie das alles mal so war, da kann man in der Bibel ganz vorne anfangen, Mose schon mal lesen, da kann man noch mal sehen, wie es mal geplant und gedacht war. Er hat uns geschaffen als sein Gegenüber. Manchmal hört man nach seinem Ebenbild. So teuer sind wir ihm. Und was ist der größte Preis, den er je bezahlt hat, den er überhaupt bezahlen kann? Klar, glaube ich, muss ich hier gar nicht so großartig betonen. Aber ich glaube, wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Das Preisschild, was Gott uns, dir und mir aufgedrückt hat, ist ausgedruckt worden an einem gekreuzten Balken auf einer Müllhalde in der Nähe von Jerusalem. Da gab es noch keine IT und digital. Da wurde unser Preisschild gedruckt. Durch den Tod seines Sohnes für uns haben wir unsere Würde, unseren Preis bekommen bei Gott. Wir sind ihm wertvoll. Er hat den Preis bezahlt, den wir hätten bezahlen müssen, nämlich der Lohn der Sünde ist der Tod. Oder anders ausgedrückt, unsere Sünde, Lohn ist die ewige Trennung von Gott. Darüber reden wir. Und damit das eben nicht so sein muss, weil Gott uns liebt, weil er für uns, mit uns eine ganz andere Geschichte hat, hat er diesen Preis bezahlt. Und an dem Thema kann keine Situation in deinem Leben etwas ändern. Du bist Gott wertvoll. Da kann keine Corona-Situation, da kann keine persönliche Krankheitssituation, da kann keine persönliche Notsituation, da kann nichts dran ändern. Du bist Gott wertvoll. Das ist die gute Nachricht ganz zu Beginn. Eigentlich könnte ich jetzt mich hinsetzen. Lied haben wir gesehen, Text, Sarah, vielen Dank, was heute alles geht, dass man nur einen Untertitel darunter hatte, damit man, wenn man das Englische nicht versteht, trotzdem versteht, was gesungen wurde. Vielen Dank dafür. Egal wie alt du bist, egal was du mitbringst, egal wie deine Macken aussehen, deine Dellen, egal wie dein Lack aussieht, beziehe es jetzt mal ein bisschen so auf den Vergleich mit dem Auto, völlig egal, dein Preis steht. Und es gibt nichts Wertstabileres für uns als unseren Preis bei Gott. Der hat kein Verfallsdatum, der hat keine Schwankungen. Im Angebot, habe ich eben gehört, gibt es bei Gott nicht. Es gibt ein Angebot, das ist was anderes. Warum sage ich, warum betone ich das so am Anfang? Wir müssen immer wieder für uns sehen und verstehen und dann uns das nach vorne bringen. Gott hat alles getan von seiner Seite aus. Da gibt es nichts mehr, was nach oben drauf geschoben werden muss, was man noch verbessern müsste, was man noch machen müsste. Gott hat alles getan, damit der Riss zwischen ihm und uns für uns überwindbar wird. Und ich vergleiche das gerne, wer mich kennt, hat es schon öfters mal gehört, das gerne mit einer Medaille. Die erste Seite der Medaille ist geprägt mit dem, was ich eben versucht habe und gesagt habe, dass Gott für alles für uns getan hat. Und jetzt komme ich auf die zweite Ebene, die zweite Seite der Medaille, die ist in der Regel ja nicht unbedingt nicht geprägt, sondern die hat ja auch Zeichen und Dinge. Und in diesem Beispiel geht es um dich und mich, also um die zweite Seite einer Medaille. Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Wahrscheinlich hast du das, es ist eine rhetorische Frage wahrscheinlich. Was bedeutet es denn, Jesus nachzufolgen? Wir reden ja davon, dass wir Nachfolger Jesu sind. Das singen wir, das reden wir. Und von daher gehe ich davon aus, wir wissen alle, was das bedeutet. Ich möchte euch heute Morgen mal mitnehmen in ein paar Verse aus Lukas. Da geht es darum, was Jesus sagt, was es kostet. Es war mal wieder so, Scharen von Menschen waren bei Jesus, also Jesus, das werden wir auch gleich nochmal sehen, ich komme nochmal in das Kapitel 6 des Johannesevangeliums, da steht auch unsere Jahreslosung. Aber da waren wieder Menschenscharen bei Jesus, die ihm gefolgt sind. Vorher hatte er schon das Thema und die Geschichte, das Gleichnis vom großen Fest erzählt und die Leute waren begeistert, waren neugierig und waren bei ihm. Und hier sieht man schon mal ganz deutlich, Jesus geht es nicht um Mitläufer. Kommt im Text ziemlich klar raus. Ich lese uns mal. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kind, Brüder und Schwester, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Wege folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich glaube, die haben wir schon mal gehört, bin ich mir ziemlich sicher, dass das schon mal als Text mindestens mal schon da war. Ich war in der Vorbereitung krass berührt, weil da kann man mal schnell, also ich sage mal so, ich hatte die Tendenz, schnell darüber zu lesen, kann man aber nicht. Und jetzt reden wir hier nicht über Dinge, die vielleicht mir interpretationsmäßig wichtig sind oder dir oder wem auch immer, hier reden wir darüber, was hat Jesus gesagt? Und Jesus sieht uns, er hat die Motivation jedes Einzelnen gekannt, die mit ihm und nach ihm und um ihn herum gelaufen sind. Und er ist da nicht wie mancher Weltenfürst, der sagt, oh prima, ich habe jetzt So viele Leute hinter mir, klasse, Motivation ist egal, Hauptsache ich habe die bei mir und kann damit irgendwas machen. Das ist nicht Jesus. Jesus sucht keine Mitläufer. Und er wusste ganz genau, was in seinem Umfeld an Gedanken in den Köpfen waren. Und Gottes Wort ist wahrhaftig und Jesus lässt uns nicht im Unklaren über eine Nachfolgeschaft. Er lässt uns nicht im Unklaren. Wohlwissend, dass diese Botschaft knüppelhart, manche sagen Schwarzbrot, knüppelhart ist, wenn man die sich ernsthaft vor Augen führt. Und an den Stellen sieht man auch, dass an der Stelle Jesus auch trennt. Nicht er trennt, aber seine Botschaft trennt. Denn auch da ist es am Ende so, dass der Großteil und weg. Lasst den Text mal kurz auf euch wirken und guckt mal, hört mal in euch hinein. Und ich habe jetzt noch eine Übersetzung genommen, neue Genfer Übersetzung, für alle, die Elberfelder oder Luther in der Regel in der Hand haben. Da steht bei Zurückstellen etwas anderes. Da steht Hassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, zwischen Zurückstellen und Hassen gibt es bei mir mental gefühlt Unterschiede. Mindestens in meiner Gefühlswelt. Also was sagt der Jesus denn hier? Ich muss jetzt meine Frau hassen, ich muss meine Kinder hassen, um ihm nachzufolgen? Ist das die Interpretation von dem, was da steht? Da sage ich euch ganz ehrlich, das arbeitet in mir, das bewegt mich. Weil ich will weder meine Frau hassen, noch meine Tochter hassen, noch meinen Sohn, noch meinen Enkel, noch meinen Schwiegersohn, noch meine Familie. Ich will überhaupt keinen hassen, ich will auch von euch niemand hassen. Aber wenn ich Jesus nachfolgen will, müsste ich das tun. Wenn man bedenkt, dass es hier darum geht, dass Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du mich lieben. Und die Liebe zu mir, die ist im Vergleich zu dem, wie du deine Familie liebst, zu dem, was du da liebst, kommt das dir wie Hass vor. Also die Liebe zu mir, die hat ein Level, zu dem alles andere abfällt. Und natürlich sollen wir keinen Hassgedanken im Kopf haben und im Herzen haben. Aber wir müssen uns klar sein, hier geht es nicht ums Mitlaufen. Hier geht es auch nicht um nur die Gefühlswelt. Hier geht es um eine Entscheidung. Das geht bis dahin, dass ich mein Leben aufgebe. In der Taufe sagen wir es. Wir werden untergetaucht, kommen aus dem Wasser und sind eine neue Kreatur. Also da, wir reden in diesen Bildern. Wir reden in diesen Bildern. Wir kennen diese Bilder. Aber ich weiß, wie schwer das im Leben ist. Lieben wir Jesus mehr als alles andere? Lieben wir ihn mehr als unsere Familie? Dürfen Situationen in unserem Leben, in unserer Familie, in unserem Umfeld, dürfen die dazu führen, dass wir von Jesus wegkommen? Und das ist ein klarer Punkt an der Stelle. Es darf, wenn Dinge da sind, die uns von Jesus abhalten, dann müssen wir wachsam sein und uns von diesen entfernen und zu Jesus gehen. Was auch immer das sein wird in unserem Leben und sein kann. Hier geht es nicht darum, um mit Neugier und Interesse jemand hinterher zu laufen, wie man das heute auch oft kennt bei vielen Stars oder so, sondern hier geht es darum, ein Leben zu ändern, hin zu Jesus. Mehr wie Jesus. Und wir reden hier über Kosten. Das sind die Kosten, die das bedeutet. Das bedeutet für mich etwas. Ich bin inspiriert worden, oder ich bin angestoßen worden zu dem Thema vor Monaten in einer Predigt, die ich gehört habe, zu einem Thema, da werde ich jetzt hier nichts zu sagen, aber ich sage euch mal, was dahinter stand. Da ging es um das Thema Homosexualität. Manche kriegen jetzt schon Hitzepickel, mache ich nichts drüber, alles gut. Aber da war ein englischer Pastor, der hat über dieses Thema aus Sicht der Bibel gesprochen. Und da gibt es ja viele Dinge, wo man sagen kann, da reden wirklich Leute wie von, also der Blinde von der Fab, man hat mal irgendwas gelesen und gibt es mal weiter. Ja. Der Clou an der Nummer war, der Pastor ist selbst betroffen. Nur ganz kurz, damit ihr es versteht. Der Pastor predigte über das Thema Homosexualität in der Bibel und was Gott zu diesem Thema sagt, anhand der Bibel, und sagt, ich war Teenager und habe festgestellt, alle, wo die Jungs nach den Mädels geguckt haben, hatte er keine Gefühle dafür. Also er hatte gemerkt in seiner Jugend, hier ist was anders, ich bin anders. Und hat sich da unheimlich schwer getan und hat geglaubt, wenn er auf die Uni kommt, wenn er daheim weg ist aus dem Umfeld, dann könnte er da vielleicht in diese Richtung gehen. Und da hat Gott sei Dank Gott ihm einen Freund an die Seite gestellt, der ihn mitgenommen hat, und er ist zu Jesus gekommen, dieser junge Mensch. Er ist zu Jesus gekommen. Und hat im Leben mit Jesus erkannt und in der Bibel erkannt, wenn ich es ernst nehme mit dem Nachfolgen Jesu, dann ist das der Preis, den ich zu bezahlen habe. Ich kann meine sexuellen Ausrichtungen, meine Präferenzen, ich kann die nicht ausleben. Und da habe ich für mich, und dann kommen noch ein paar mehr Dinge, wo er sagt, jeder Mensch von uns hat seine Dinge, die er, wenn er mit Jesus unterwegs ist, wenn er ehrlich ist und dem vertraut und das ernst nimmt, was er gesagt bekommt, Dinge, ja, die wir bewusst nicht machen mehr. Das hat mich bewegt. Ist dann Pastor geworden. Da war meine Frage, was kostet mich mein Christsein? Kostet mich das überhaupt? Kostet euch euer Christsein irgendwas? Da kam die Motivation her. Ja, ich glaube, wir haben Kosten zu überschlagen. Die Geschichte geht noch weiter. Wenn man das sieht, dann vergleicht Jesus auch das Christsein mit einem Hausbau und am Ende auch mit dem Krieg. Um letztendlich, ich fasse es ein bisschen zusammen, zu sagen, überschlag die Kosten vorher. Überschlag wirklich, ob ihr mit mir gehen wollt, ob ihr bei mir bleiben wollt. Überschlag das vorher. Macht euch klar, was es heißt und springt nicht irgendwo rein. Denn er schreibt in dieser Geschichte, oder in dem Leiter in Versen auch, die Welt hat nur Verachtung für euch, wenn ihr startet und dann ausbrennt. Wenn ihr mit mir startet und euch dann von mir trennt, hat die Welt nur Verachtung für euch. Da scheint die Welt hinzugucken. Die freut sich über jeden, der mit Begeisterung gestartet ist mit Jesus. Und ich kenne so viele Leute, ich kenne auch so viele Junge, wir haben mit Freizeiten gemacht, wo in dem Moment kein Mensch geglaubt hat, da passt auch nur ein Blatt zwischen der Person und Jesus. Auch nur ein Blatt in den Gefühlen, in dem, was da war, in der Begeisterung. Und 3 Jahre später nicht mehr gesehen. Nee, ist nichts für mich. Kann ich nichts mit anfangen. Die Story ist zu hart. Das kann man doch heute nicht mehr sagen. Und Jesus sagt uns, guckt bitte vorher dahin. Wir sollen das Salz, du hast das Salz eben gehabt, wir sollen das Salz der Erde sein. Salz hat nur einen einzigen Zweck, zu würzen. Wenn Salz den Geschmack oder die Würzfunktion verloren hat, dann steht es weiter, da ist es noch nicht einmal wert, raus, fortgeschmissen zu werden. Das hat null Sinn. Also wir Christen sind das Salz der Erde. Heißt, bei Jesus bleiben, damit unser Geschmack nicht weggeht. Damit was da ist, nicht weggeht. Weil am Ende, wenn das weg ist, ist fertig. Das ist noch nicht mal Nutze zu Unrat. Das ist nichts. Also ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich gucke ja viel in die Masken alle. Ich sehe nur die Augen oben. Wie ihr das seht. Also ich finde das eine klare, harte Aussage, die uns aber zeigt, wie sehr uns unser Herr liebt. Der erzählt ja nicht drum, ja, brauchst mal hier ein bisschen, dann kannst du mal da, und dann, das geht schon. Oder? Sondern er sagt, wie es gedacht ist. Wer mir nachfolgen will, muss im Prinzip sein Leben geben. Und dann haben wir so eine tolle Jahreslosung dieses Jahr. Hartmut, kannst du sie vielleicht nochmal einblenden? Da kann man ja schon mal so ein bisschen an so Gefühlslagen kommen, wo man sagt, boah, will ich das überhaupt? Ist das denn all richtig? Ja, ich habe ja Zweifel. Ja, sollte ich nicht? Die anderen gehen auch all weg, die machen da nichts mehr. Soll ich nicht vielleicht auch? Nö. Und jetzt bin ich im Johannesevangelium. Da geht es darum, dass Jesus uns sagt, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Und ich war überrascht, das ist mir da erst aufgefallen, euch wahrscheinlich schon viel, viel früher, die Jahreslosung, die wir haben, die steht erst ab da hinten. Ich habe gedacht, ich habe eine falsche Bibel. Weil da steht ja überall drunter, Johannes 6, Vers 37. Und heute haben wir Bibelmöglichkeiten im Internet. Ich habe mir 6 verschiedene Bibelauslegungen alle nebeneinander gelegt, um den Vers zu lesen. Und habe die Jahreslosung, so wie sie uns dargeboten wird, nirgendwo gefunden. Die gibt es so nicht. So gibt es sie. Der erste Teil fehlt. Ich will es euch nur sagen, falls euch mal einer sagt, was steht denn in Vers 37, da fehlt noch was zu. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe mich zwischendurch echt geärgert. Ich habe mich echt geärgert, ich weiß gar nicht warum. Ich habe mich geärgert, dass der erste Teil fehlt. Der zweite Teil, den wir da lesen, das ist so, ich sage es mal so, entschuldigt bitte, ich bin ja in meiner Vorbereitung, ich habe ja ganz viele Gedanken drumherum gehabt, die ihr gar nicht alle haben könnt. Ich habe gedacht, ist ja mal wieder prima, ist mal wieder so eine Weichspülaktion. Alle, die zu mir kommen, werde ich nicht wegschicken. Oder? Also bei mir war das so. Ich habe gestern Mittag noch da gesessen, ich habe das Ding, wie gesagt, ich habe keinen Spaß, 6 Bibelversionen, alle durchgelesen, habe den Rest des Evangeliums mehrmals gelesen, auch da stand dann aber das Gleiche auch drin. Und habe gedacht, Wahnsinn. Und komme noch von dem Thema, ich habe eben den Lukas euch gesagt und habe eine Gefühlslage in mir, weil das ist ja Hammerhack, was da steht. Das ist kein Spaß. Und das hat folgenschwere Dinge, die sich danach ziehen, wenn wir das falsch verstehen. Es geht um unser Leben. Wir sind wertvoll bei Gott. Und wenn wir das nicht verstehen, können wir krachend an dem Ziel, das er für uns hat, vorbeilaufen. Und haben uns doch alle fromm wohlgefühlt und haben gesagt, ach, ist doch alles schön, ist doch prima. Wahnsinn. Warum ist es Wahnsinn? Weil lest bitte das ganze Kapitel 6. Nicht nur den einen Vers und wenn dann aber auch ganz. Lest das bitte. Lasst euch nicht von dem Einzelthema, der Peter sagt immer, der Uwe ist immer so drumherum nochmal. Ich kann mich noch erinnern, wenn der Peter dann so wenn man im Ältestenkreis so die Losung hat, wo ich immer gesagt habe, komm, lass uns doch mal drumherum gucken. Mach das bitte. Wenn du das gelesen hast, dann siehst du, wie krass das ist, was da passiert. Ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen, die es jetzt nicht parat haben, damit man weiß, warum ich das so sage. Das ist im Prinzip eine ähnliche Story. Jesus, wieder Menschenmassen um ihn rum, fährt dann über den See, die Menschenmassen folgen ihm, wieder, das ist einer, der hat Wunder getan. Und dann geht es darum, dass sie Hunger haben. Also ganz, ganz viele, man redet von 5000, wenn man die Frauen und Kinder alle dabei nimmt, sind es wahrscheinlich noch ein paar mehr. Die wurden ja damals nicht unbedingt mit aufgeschoben. Und das Erste, was Jesus macht, ist, bevor es irgendwo hingeht, er sieht, dass die Menschen Hunger haben. Also er sieht den Menschen. Er sieht die Grundbedürfnisse, die er jetzt hat, die haben Hunger. Und dann geht's los, er macht dann aus 5 Broten und 2 Fischen, macht er eine Speise für alle. Das bleibt am Ende noch übrig, die packe wieder ein, also nicht immer gerade so 0 auf 0, sondern das war im Überfluss. Jesus hat im Überfluss den Leuten ihr Grundbedürfnis des Hungers gestillt. Und was war da los? Boah, das ist er, den machen wir zum König. Und was macht Jesus an der Stelle? Er geht weg, er entzieht sich dieser Menschenmenge. Jeder Herrscher heute hätte gesagt, jawohl, das macht mich zum König, ich bin's. Hier, Brot, klasse. Jesus entzieht sich, er geht weg. Weil er genau weiß, dass die Motivation, warum man ihn zum König machen will, die typisch menschliche ist. Da ist jemand, der bringt für mich irgendwas und deswegen soll er unser König sein. Und Jesus weiß das, genau wie eben auch, und er geht weg. Er entzieht sich dem, er lässt sich nicht finden und... Am nächsten Tag kommen sie dann doch wieder zusammen und dann wird dann gefragt, ja Jesus, wo bist du denn, wo warst du denn und hin und her. Und dann geht es in das, was Jesus sagt, ja, ihr wollt von mir das Brot haben, ihr wollt Essen haben, ihr wollt die Dinge haben. Das reicht nicht, Leute. Überlegt, was hier ist. Das reicht euch nicht. Von dem Brot, was ihr gestern gegessen habt, also ich lasse jetzt freie Worte, lest bitte selbst nach, um da den richtigen Blick zu haben. Das sind eure Begierden. Das reicht nicht, wenn ihr mir nachfolgen wollt. Das Brot des Lebens, was die Sarah eben gesagt hat, das ist er. Alles andere ist nur, um unseren Hunger zu stillen, unseren Durst, unseren leiblichen Hunger, unseren leiblichen Durst zu stillen. Das ist eure Motivation. Da. Ich sage, das reicht euch nicht. Das reicht nicht. Er spricht in dem Falle von sich, von dem Menschensohn. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, was Menschensohn eigentlich heißt. Ja. Sohn von einem Menschen, könnten wir jetzt platt übersetzen, ist aber für die Juden ein komplett anderer Begriff. Die kennen die alte, die kennen ihre Tora, die kennen ihre Dinge aus dem Alten Testament. Der Menschensohn ist der Weltenlenker und Weltenherrscher. Das ist der, der von Gott kommt. Also Jesus redet als Menschensohn und die wussten ganz genau, er redet hier davon, dass er von Gott kommt. Dass er Gott ist, dass er von Gott kommt. Und Jesus sagt klipp und klar, Leute, das reicht nicht. Und ich bin das Brot des Lebens. Und nur wer mich aufnimmt, und das steht da wirklich drin, kann mit ihm gehen und kann bei ihm sein und wird gerettet werden. Und dann kamen natürlich die Ersten schon, ja, wie soll das denn gehen? Sollen wir jetzt Kannibale werden? Sollen wir jetzt Jesus essen? Ja, sieht man, wie man das dann versteht. Und dann sagt er, wer nicht mein Fleisch und mein Blut trinkt, mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der kann es nicht sein. Also wenn wir über Kosten reden, deutlicher kann Jesus es nicht machen. Also wir haben Kosten. Wir haben ein Angebot von Gott bekommen, wo alles gemacht ist. Da ist nichts mehr dran zu tun. Der letzte Federstich ist da. Aber dieses nicht anzunehmen, und zwar unter den Aspekten, wie Jesus es sagt, das wäre dann, die Kosten nicht überschlagen zu haben. Und da geht es nämlich los. Die Ersten machen sich ab. Das geht ja gar nicht. Die regen sich auf, die Juden. Und dann kommen sie auf einmal und sagen, ja, wenn du von Gott bist, wie kann das jetzt sein? Du bist doch der Sohn von Josef. Aus Nazareth, wie soll denn da was herkommen? Also auf einmal war er nicht mehr der König, der menschliche König, auf einmal war er nur noch, ja wie, du bist Gott? Du kommst von Gott? Ja, wir kennen dich doch. Das heißt, der Junge ist aber Mosek. Du kannst doch nicht von Gott sein. Nein, sie haben es nicht angenommen. Sie haben es nicht angenommen. Und immer mehr waren weg, und immer mehr waren weg, und immer mehr waren weg. Und am Ende, ganz zum Schluss, bleiben seine Jünger noch da, wo Jesus fragt, wollt ihr auch noch gehen? Wo dann Petrus, die legendäre Worte, sagt, wohin sollen wir gehen? Du bist der Messias, du bist der Christus, du hast Worte des ewigen Lebens. Also wenn wir nicht mehr glauben, alle zu Jesus, und dann ist das so. Nein, so ist es nicht. Und Jesus sagt in dem Vers ganz klar, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Im Griechischen ist es, glaube ich, sogar noch doppelt geschrieben, also nicht hinausstoßen, also wirklich nochmal stärker formuliert. Ja, wenn wir Jesus annehmen, im Glauben annehmen, und dazu muss der Vater uns ziehen. Und deswegen habe ich ein Problem, wenn der mir den Vers nur den letzten Teil sagt. Weil da kommt bei mir so ein bisschen auf, ich entscheide, wenn ich zu Jesus komme. Bin jetzt da, habe ich mir angeguckt, ist ganz gut, habe Kosten überschlagen, ich bin jetzt da. Leute, so ist es nicht. Der Vater zieht zum Sohn. Das merken wir dann, wenn wir angesprochen werden. Wenn unser Inneres auf einmal sich aufbäumt und sagt, ich habe es verstanden, aber ich habe Zweifel, das zerreißt mich fast. Dann zieht der Vater zum Sohn. Und jeder, der dieses hatte, hat die Entscheidung zu sagen, ich gehe oder ich gehe nicht. Das ist die Entscheidung und die Kosten, die wir haben. Er wartet und er wird niemanden, der so zu ihm kommt, niemanden jemals wieder hinwegstoßen. Und wir müssen dazu nicht die Perfekten sein. Da kann man ja auch ganz schnell so diesen Blick haben, ach, da muss ich ja ganz... Nee, gerade in unserer Schwachheit, gerade in unserer Unvollkommenheit, gerade in dem, wo wir nichts sind. Wir sind nichts. Wir sind von Natur aus böse. Unser Herz, auf das wir immer hören wollen, steht in der Bibel in Matthäus. Aus dem kommt nur Mord und Totschlag. Und heute hört man überall, ja, hör auf dein Herz. Hör auf dein Herz. Um Himmels Willen. Hört auf Gott. Wenn ich auf mein Herz höre, ist Mord und Totschlag, das steht in der Bibel. Aus unserem Herz kommt nichts Gutes, solange wir nicht den Geist des Herrn bekommen. Und den bekommen wir, wenn wir in Gnaden zu Jesus kommen. In Gnade zu ihm kommen dürfen und dann Opfer am Kreuz annehmen, im Glauben zu ihm kommen. Und dann steht die komplette, auch der zweite Teil des Verses. Und das ist so befreiend an der Stelle. Da muss ich dann nicht mehr perfekt sein, da muss ich mich nicht verstellen, da muss ich nicht irgendwas hochheben, da muss ich nicht Interesse heucheln, ist ja ganz schön, so morgens hier in der Stunde zu sitzen, ist ja interessant, brauche ich auch nicht. Jesus kennt mich und ich bin bei ihm. Und dann kommt, erst dann kommt das Thema, mehr like Jesus, mehr wie er, weil das wird in unserem Leben passieren. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die das genauso bestätigen können, die aber auch genauso bestätigen können, und ich habe hier immer noch meine blinden Flecke, und ich habe hier immer noch meinen, und ich bin immer noch da und versage. Jesus wird dich und mich niemals mehr hinausstoßen. Er wird uns mit seinem Geist, mit seiner Liebe tragen und uns helfen, weiterzugehen. Aber wir dürfen uns nicht zum Jagen tragen lassen, sondern wir müssen schon auch selbst gehen. Und dann ist es eine tolle Jahreslosung, dass jeder, der zu Jesus kommt, nie weggestoßen wird. Aber eben mit der Grundvoraussetzung, dass wir auf den Zug des Vaters hören. Wenn er uns anspricht, wenn er dich anspricht in deinem Leben, dann ist der Punkt zu sagen, ja, ich komme, auch mit allen Zweifeln. Peter hat es vor ein paar Wochen, war das mal nochmal das Thema der breiten und schmalen Straße, könnt ihr euch erinnern? Ja, das ist immer so das Bild, was man dann mal wieder so hat oder so. Ich habe das Buch daraufhin, die Pilgerreise, habe ich mir von der Marion mal ausgeliehen, bin so im ersten Drittel, ich bin so der Langsamleser. Bin so im ersten Drittel, aber genau dazu ist mir das spontan eingefallen. Also das Buch ist wirklich gut, also das ich mache nochmal Werbung dafür, also wie das geschrieben ist, zu einer Zeit weit vor uns, sensationell. Da geht es genauso, da ist jemand auf dem Weg zu Jesus, er macht sich auf, trotz aller Widerstände und. Und da ist natürlich die breite Straße, wo alle mitkommen, die alle an ihm ziehen, nee, brauchst du nicht, komm, bleib doch bei uns. Nee, nein, er geht und geht durch die enge Pforte und nimmt das Opfer Jesus an, am Kreuz. Das ist eine der Stationen, relativ früh da an der Stelle. Also aber die Grundvoraussetzung und nimmt das an und geht dann weiter auf den Weg, dann kommen noch ganz viele Dinge. Wie gesagt, erstes Drittel. Und auf einmal hat er Mitläufer, die mit ihm laufen, links und rechts. Und er sagt, wo kommt ihr denn jetzt her? Seid ihr auch da, auch durch die Tor, wart ihr auch vom Kreuz? So? Und die, nö, wir sind über die Mauern gesprungen. Was will ich denn damit sagen? Auch das ist heute Christsein. Ich springe mal mit über die Mauer, weil ist ja humanistisch, sind ja gute Ideen bei. Ich habe aber die Jungs, die da gemeint waren, haben das Opfer Jesus am Kreuz nicht angenommen. Die haben die enge Pforte nicht durchschritten, sondern die sind mal, wo es ging, von der Seite eingestiegen. Nein, das ist nicht der Weg. Die werden auch nachher wieder wegfallen, klar. Aber so ist es. Das ist das Thema, was mich da an der Stelle wirklich umgetrieben hat, im Sinne von, habe ich mir das wirklich jemals mal richtig bewusst gemacht? Konnte ich sagen, ja? Habe ich das immer beachtet? Konnte ich sagen, nein? Es ist klar, wir haben Kosten. Und die sollen wir überschlagen. Aber das Gute dabei ist, die Kosten, die wir haben und den Preis, den wir Gott wert sind, stehen in keinem Verhältnis. Stehen in keinem Verhältnis. Steht nicht umsonst in der Bibel, dass unser Joch, was wir tragen sollen, sanft ist. Aber wir tragen eins. Und eben beim Lukas war unten der untere Teil noch sein Kreuz auf sich nehmen. Also da meine ich nicht das Halskettchen. Das steht auch da nicht. Kreuz Jesus auf sich nehmen heißt den Weg mit ihm gehen, den er gegangen ist. Und welchen Weg ist Jesus denn gegangen? Der Erniedrigung, der Schande, des Leides bis in den Tod. Den Weg ist er gegangen. In seiner Art, wie er nur als Gottes Sohn gehen konnte. Den ist er gegangen. Den sollen wir auch gehen. Und machen wir uns nichts vor, wenn wir den Weg gehen mit ihm, werden wir auf dieser Welt die gleichen Anfechtungen haben, vielleicht in anderen Ausprägungen, aber auch wir werden angefeindet werden, auch wir werden verlacht werden, auch wir werden ausgestoßen werden. Wir können uns jetzt noch glücklich schätzen, dass wir in einem Land in Deutschland sind, wo es, ich sag mal so, man kann so sagen, ist ja noch ganz gut. Wir kommen noch, da kostet uns im Moment noch nicht viel übrigens. Das kostet Christen auf der Welt und Heike macht mit dem Thema der verfolgten Christen jeden Monat das Thema. Da kostet es schon was anderes. Bei uns kostet es eher, naja, wollen wir überall die Likes oben haben, wollen wir die Daumen haben, oben haben, oder sind wir auch bereit, den Daumen unten zu haben, wenn es darum geht, dass die Welt sagt, ja, mit Jesus, mit dem kann ich nichts mehr anfangen, Daumen runter. Darum geht's. Nicht um Schnickschnack. Es geht auch nicht darum, ob ich eine Krankheit habe oder nicht. Das dann mit dem Weg Jesu, mit dem Kreuz, also mit seinem Kreuz auf sich nehmen. Das alleine ist nicht, das ist nicht der Weg. Das, was da gemeint ist, ist, dass wir das gehen und erleben werden, was auch Jesus auf seinem Weg erlebt hat. Und das ist halt, wenn man das mal nüchtern betrachtet, für uns nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Aber darüber steht sein Versprechen. Dich halte ich, dich lasse ich niemals zurück. Und das Ziel ist, nicht hier zu bleiben, sondern in der Ewigkeit bei Jesus zu sein und bei Gott zu sein. Und eben nicht auf Ewigkeit getrennt zu sein. Das ist, darum geht's. Und dieses Leben fängt hier schon an. Es gibt ja viele, die sagen, naja, die Frommen, die schwätzen immer vom Jenseits, hier ist dann immer, müssen sie sich immer. Nee, das fängt jetzt schon an. Unser Leben darf und kann sich und ändert sich jetzt schon. Man wird frei von Dingen, man kann frei werden von Dingen, Jesus hilft, Gott hilft, von Süchten und wenn man solche Leute hört, die bestätigen das. Da wird einer vermördert zu dem. Da wird einer, der, ich sage es nochmal, andersgeschlechtliche Orientierung hat, der wird Pastor und predigt das Wort Gottes. Und das Thema ist kein Thema mehr für ihn. Das wird mit ihm, gefühlstechnisch wird das für ihn immer noch ein Thema sein, glaube ich, wie für uns auch. Aber sein Herz ist ein anderes, nicht sein Herz, sein Geist ist ein anderes. Er ist ausgetauscht worden von dem Ich zu ihm. Und von daher kann er dieses auch genauso sagen, das kostet mich das. Das ist mein Preis, den ich auch zahlen muss. Das ist ein Aspekt dem, was bei Lukas gestanden hat. Ich finde, das ist eine mutmachende Botschaft. Auch wenn jetzt viele Dinge dabei waren, wo man sagt, okay, weiß ich nicht, kann ich nicht, ist doch vielleicht ein bisschen schwierig oder trifft mich ein bisschen. Die mutmachende Botschaft ist, Jesus ist da. Und er kennt jeden Einzelnen von uns. Er kennt jede einzelne Motivation. Aus Menschenmassen weiß er genau, wer die Motivation und wer das mitbringt und wer nicht. Er hat ja selbst bei den 12, die er berufen hat, hat er einen dabei gehabt, der ihn am Ende verladen hat. Das wusste er von Anfang an. Jesus kennt jeden Einzelnen. Er weiß genau, wie wir unterwegs sind. Und die Bibel macht uns Mut. Bezahlt den Preis. Bezahlt den Preis. Wartet nicht auf ein Schnäppchenangebot. Es gibt kein Schnäppchenangebot bei Jesus. Weil sein Angebot an uns kein Schnäppchen ist. Wir reden von der teuren Gnade. Die Gnade ist teuer, die wir haben, nicht billig. Die ist teuer, weil sie Gott so teuer und wertvoll ist. Deswegen ist es teuer. Bonhoeffer hat in seiner Buch Nachfolge geschrieben, immer mehr in dieser Welt kommen wir dazu, dass die Welt billige Gnade verteilt. Du hast dich bekehrt, ist alles prima, mach weiter. Und dann kommst du immer wieder zu Jesus und lässt dir die Gnade schenken. Und Bonhoeffer schreibt, die teure Gnade führt in die Nachfolge Jesu. Und die Nachfolge Jesu habe ich versucht, euch mit den Gedanken heute nochmal vor Augen zu stellen, was es bedeutet. Und da geht es nicht darum zu sagen, ja, einmal angenommen und dann ist alles easy, dann mache ich weiter, sondern da geht es um die Veränderung. Und ich schließe mit einer Strophe eines alten Kirchenliedes aus dem 17. Jahrhundert. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kenne das nicht, aber ihr seid vielleicht da deutlich bewanderter, aber ich denke, das bringt es nochmal auf den Punkt. Dir, o Höchster, will ich singen, so heißt das Lied. Kennt das irgendjemand von euch? Dollo, Sabine, auf alle Fälle schon mal zwei. Es geht um die zweite Strophe. Zieh mich, o Vater, zu dem Sohne, damit dein Sohn mich wieder zieht zu dir. Dein Geist in meinem Herzen wohne und meine Sinne und Verstand regier, dass ich den Frieden Gottes schmeck und fühl und dir darob im Herzen sing und spiel. Alte Sprache, toller Inhalt. Lasst uns vom Vater zum Sohne ziehen, der Sohn wird uns zum Vater ziehen. Amen.